ARD.
SWR 1, Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Steigen wir mal ein ins Album.
Mit dem Auto konnte ich in der Gegend herumfahren, aber mit dem Synthesizer konnte ich mir die Welt erschließen.
Man wird in die Geschichte tatsächlich vom Klangbild her hineingezogen.
Ach du Schreck, der Kuckuck.
Ich würde mich gerne mal mit Ralf Hütter zu einem Erdbeerkuchen treffen, weil er isst gerne Erdbeerkuchen, habe ich gelesen.
Ja, vielleicht hört er ja zu. Ich bin Frank König, hallo. Wir freuen uns immer riesig in der Redaktion über eure Post an meilensteine@swr.de. Es ist einfach großartig und inspirierend, die vielen persönlichen Geschichten zu den Alpen zu lesen. Ganz besonders ins Auge gefallen ist mir eine Geschichte von unserem Hörer Rainer Blotzki aus Nickenich in der Südeifel. Er hat nämlich eine eigene Heldenreise erlebt, als er vor fast 50 Jahren das Album The Lamb Lies Down on Broadway von Genesis gekauft hat, über das wir ja in unseren letzten beiden Folgen gesprochen haben. Rainer ist jetzt am Telefon. Wie bist du damals an das Album gekommen? Erzähl uns von deiner Heldenreise. Hallo erstmal.
Grüß Gott, hallo Frank. Das Album habe ich mir vor 48 Jahren gekauft. Mhm. Da bekam ich meinen Opa geschenkt von meinem Opa. Zu der Zeit bekam mein Eltern immer jeden Tag die Rheinzeitung. Da war auch so Werbebeilagen. Da war damals eine Werbung vom Saturn in Köln für die Platte The Lamb Lies Down.
Ja.
Genau. Die wurde angeboten für ungefähr 5-7 Mark weniger als bei uns im Musikladen in Andernach, wo ich stolz über meine Platten gekauft habe.
Ja.
So, was habe ich gemacht? Ab über die B9, also die alte B9, am Rheintag bis nach Köln.
Ja, wunderbar.
Dann total verfranst, das war ja Wahnsinn, ich habe so einen Verkehr noch nie erlebt damals.
Ja.
Das war ungefähr 3 Stunden, bis ich da war. Reingegangen, mich erstmal erschrocken, ich dachte, das wäre ein schöner Plattenladen. Nee, da standen nur Paletten mit riesengroßen Kisten, wo alles verkauft wurde. Jo, ich hab's gefunden, juhu, rausgegangen, die Platte in meinen Satztasche steckt und ab.
Ja.
So, Kölner Ring war für mich verboten, also bin ich Umwege gefahren, aber trotzdem auf eine Kraftfahrstraße geraten mit meinem Moped. Da war eine wilde Huperei hinter mir und die Leute haben mir aus dem Fenster geschrien, hau ab, Mensch, von der Schule. Jo, ich aus Platte Angst hab ich da mein Mofa über die Leitbank gehoben. Und dann ist das Hinterrad also runtergefallen als erstes. Und da sind 2 Speichen rausgebrochen.
Ach du liebe Zeit.
Ja, genau. Egal, weiter, ab durch. So, Richtung Heimat. Und immer weiter. Das waren wieder 3 Stunden. Und eingangs Andernach, in der Kölner Straße, ist mein Hinterrad dann quasi zusammengebrochen. Dann habe ich 8 bekommen. Es lief nicht mehr.
Oh je.
Da bin ich in den Straßengraben gesetzt und zur Tankstelle gelaufen. Da habe ich dann von da aus mit einem meine Eltern angerufen, mein Papa, der war zufällig zu Hause. Der kam mit seinem Renault 16 damals runtergefahren. Jo, Heckklappe auf, Mofa rein. Der Tank ist ausgelaufen im Kofferraum, hat das ganze Auto verseucht. So, da hatte ich also kein Geld mehr, kein Mofa mehr, aber ich hatte meine Platte.
Wunderbar.
Und als ich gestern das gelesen habe, die Meilensteine, da ist mir alles wieder eingefallen. Und gestern habe ich ganz viel Neues erfahren über diese Schallplatte, auch über die ganze Geschichte von Genesis, warum sie sich getrennt haben und so weiter.
Ja.
Ich fand es ganz hochinteressant. Und habe mich gestern in den Keller gesetzt und mir das ganze Lamp-Album nochmal auf Vinyl nochmal reingezogen.
Super. Das freut mich total und es ist doch eine tolle Geschichte. Das ist ja quasi wie auf dem Album auch eine fast albtraumhafte, aber trotzdem abenteuerliche Geschichte, die du da erlebt hast. Und
ich kam mir vor wie der Rael in New York, weil ich hier aus Nickenich aus dem Dorf bin und dann in Köln dann mit dem Mofa rumgefahren bin. Ist das gleiche Gefühl. Ich war gestern wieder 16 ungefähr.
Genau, so ist es, ja. Und ich finde es auch so schön, so ein Abenteuer zu erleben, weil man ein paar Mark sparen will und dann am Ende tanken muss und ein kaputtes Mofa hat, was viel teurer ist. Aber man hat das Abenteuer erlebt und darum geht es ja eigentlich. Das sind ja die Sachen, aus denen dann die Erinnerungen sind, ne?
Aber hallo, das ist das Beste, was es gibt.
Ja, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und für die tollen Mails.
Dankeschön.
Alles klar, tschüss. Tschüss,
schönen Tag noch.
Ja, danke Rainer. Und was sind das für schöne Kontraste bei den SWR1 Meilensteinen? Vom Broadway geht's jetzt direkt auf die deutsche Autobahn, vielleicht auch auf die deutsche Kraftfahrstraße, wie mit dem Mofa in der Geschichte von Rainer. Von Genesis zu Kraftwerk und wir bleiben gleich im Jahr 1974. Während auf The Lamb Lies Down on Broadway ganze 23 Stücke zu finden sind, sind es bei Autobahn nur 5. Trotzdem natürlich ein Meilenstein oder sollte ich viel besser sagen, eine Kilometertafel. Größer könnte der Kontrast ja nicht sein, musikalisch auch. Obwohl, da gibt es interessanterweise doch ein paar kleine Gemeinsamkeiten zwischen Genesis und dem hier.
Fahren auf der Autobahn. Wir fahren auf der Autobahn.
Kraftwerk und Autobahn, nicht mehr und nicht weniger als ein neues Kapitel in der Musikgeschichte. So hatte man elektronische Musik noch nicht gehört. Der internationale Durchbruch für Kraftwerk, die vorher eher dem Krautrock zugerechnet worden sind und nun plötzlich, um im Bild zu bleiben, der Motor oder zumindest der Katalysator waren für die Entwicklung der elektronischen Musik für New Wave, Synthpop, Techno und sogar Hip-Hop. Und das aus dem Land der Teutonen. Mit so manchem britischen und US-amerikanischen Musikjournalisten sind damals die Gäule durchgegangen. Musikinnovationen aus Deutschland. Und das Album heißt auch noch Autobahn. Das wahrscheinlich deutscheste Wort aller deutschen Worte. Da durften peinliche und auch geschmacklose Nazi-Vergleiche nicht fehlen. This is what your fathers fought to save you from. Das ist, wofür eure Väter gekämpft hatten, um euch zu retten, hat der amerikanische Kollege Barry Miles damals geschrieben. Und das war noch eine der harmlosesten Anspielungen. Ich spare mir weitere zu zitieren. Aber als Autobahn dann auch in Amerika zum Erfolg wurde, hat man endlich auch bei uns hier gemerkt, welch ein Innovationskraftwerk diese Band war. Ein sehr schöner und viel passender deutscher Bezug wäre jedenfalls die Romantik gewesen, aber dazu später mehr. Die A-Seite mit knapp 23 Minuten Autobahn, die überstrahlt fast alles. Dabei hat auch die B-Seite einen ganz besonderen Charme, da auch darüber sprechen wir gleich. Ich begrüße erstmal unseren heutigen Gast. Wenn es um elektronische Musik geht, darf der bei uns nicht fehlen, Sascha Simnovec. Musiker, Producer, Musiklehrer und unser Mann für die klingenden Elektrönsche. Hallo Sascha.
Hallo und danke für die Mitfahrgelegenheit.
Ja, sehr schön. Und aus der SWR1 Musikredaktion ist heute Katharina Heinius dabei. Hallo Katharina.
Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich heute mitfahren darf.
Autobahn ist am 1.11.1974 rausgekommen, wobei so genau weiß man das Datum, glaube ich, gar nicht. Gell, Sascha, das ist so ein bisschen umstritten.
Ja, offiziell ist es der 1. November. Aber man kann davon ausgehen, dass ein paar Tage später dann in den Plattenläden greifbar war.
Mit dem Erscheinen dieser SWR1 Meilensteine-Folge ist das gut 50 Jahre her. Das können wir sagen. Wir hatten es ja erst von 1974. Wichtig für das Verständnis von Autobahn: Das zweitdeutscheste Auto aller deutschen Autos kommt in die Autohäuser. Der Golf, sein Vorgänger, der Käfer, spielt sogar mit auf Autobahn. 1974 ist er mit Abstand das verbreitetste Auto in Westdeutschland. Ach ja. Die Westdeutsche Autobahn, die hat schon ein Jahr vorher ein Problem. Ende 73 fahren an 4 Sonntagen keine Autos auf ihr. Wegen der Ölkrise hat die Bundesregierung ein allgemeines Sonntagsfahrverbot ausgesprochen. Und die Autobahn denkt, was ist denn hier los? Aus Sparsamkeitsgründen wird vorübergehend sogar Tempo 100 eingeführt. Und die Leute haben es mitgemacht. Man stellt sich das mal heute vor. 1974 kommt dann auch noch die sogenannte Richtgeschwindigkeit von 130 km/h. Die gilt übrigens auch heute noch. Der Ölpreisschock kam 1973 mit einem weiteren Krieg in Nahost. Das Drehen an der Ölpreisschraube ist damals eine Reaktion der OPEC auf den Yom Kippur-Krieg. Und plötzlich sind sparsame Autos gefragt und die werden dann auch gebaut. Für die Autoindustrie war das eine Herausforderung. 1974 kommt einem also auch irgendwie bekannt vor. Wichtig zu wissen, auch für den Hintergrund des Albums, 1973-74 gibt es eine spektakuläre Himmelserscheinung. Der Komet C1973E1 Kohoutek ist mit bloßem Auge am Himmel zu sehen. Auf der B-Seite von Autobahn gibt es daher gleich 2 Kometenmelodien. Und wenn wir schon mal gerade beim Fahren sind, mit was auch immer sie fahren will, Vicky Leandros will nach Lodz. Warum auch immer. Hey, oh, wir fahren nach Lodz. Mehr zu 1974 gibt es natürlich in unseren Folgen zu weiteren Meilensteinen des Jahres. The Lamb Lies Down on Broadway, Waterloo, Bad Company, Irish Tour 74 oder Diamond Dogs. Alle noch zu finden in der ARD Audiothek. Und wer die Meilensteine dort abonniert, verpasst keine Folge. Katharina, was war los 1974 bei Kraftwerk?
Sie haben Autobahn geschrieben, komponiert, verfasst. Und das war ja schon mittlerweile das 4. Studioalbum von Kraftwerk. Sie haben, ich möchte mal vorne anfangen, ja 1968, also das Kraftwerk Herz, also Ralf Hütter und Florian Schneider, die haben ja 1968 schon eine gemeinsame Band gehabt, die da hieß Organisation. Das war mehr so, ja.
Der Reaktor von Kraftwerk.
ja, da haben sie mehr so noch. Perkussives, ja, Krautrock-Bandprojekt, kann man sagen. Und dann 1970 haben sie ein eigenes Studio aufgebaut, gegründet und das war so der Startschuss auch dann für Kraftwerk. Mhm. Und 1970 kam ja dann auch die erste LP raus, Kraftwerk, 72 dann Kraftwerk 2. Und diese, ein Titel auf dieser LP hat dann auch ihrem Studio den Namen verpasst, nämlich das sogenannte Klingklang-Studio. Mhm. Und dann haben sie noch eine Platte veröffentlicht, Ralf und Florian, mit ihren beiden Vornamen. Und im Zuge dieser Platte haben sie auch einen Musikverlag gegründet. Also sie haben sich businessmäßig schon immer weiter auch als Projektgruppe aufgebaut und aufgestellt und auch als Musikbusiness das Ganze verstanden. Und mit Autobahn, so sehen sie es selbst vor allem auch, das ist sozusagen ihr künstlerischer Beginn. Mhm. Damit starten sie, also eigentlich wollen sie auch alle anderen Alben gerne unter den Tisch fallen lassen und wollen, dass das Kraftwerk Övre mit Autobahn erst beginnt. Mhm. So auch die Idee der beiden. Und wer da noch eine große Rolle spielt, ist auch Conny Planck, Produzentenlegende aus Deutschland, aus Rheinland-Pfalz streng genommen. Also er ist in der Nähe von Kaiserslautern geboren, in Hütchenhausen, und ist dann in seiner Kindheit mit seinen Eltern nach Richtung Köln gezogen. Und dort hat er auch dann sein Studio gegründet. Aber er hat erstmal die Aufnahmen mit Kraftwerk für dieses Album mit seinem mobilen Equipment gemacht in den Klingklang-Studios in Düsseldorf. Und dann die Kometenmelodie 1 und 2 haben sie dann bei ihm im Studio produziert, weil im Sommer 1974 hat er dann sein eigenes legendäres Studio in Wolperath gegründet und aufgebaut. Gibt es auch ganz spannende Dokus darüber. Mhm. Das hat er ja auf dem Bauernhof gemacht, und das Studio war praktisch im Schweinestall. Ja. Und also kann ich wirklich nur empfehlen, da gibt es ganz, ganz tolle, tolle Bilder. Und das war eine super Synergie, eben mit Conny Planck
da. Verlinken wir auch in den Shownotes dann die Dokus.
Genau, eben mit Conny Planck da auch zu arbeiten an der Stelle. Und dann möchte ich noch auf eine Sache hinweisen, die ich sehr, sehr wichtig finde, nämlich den Ort, an dem das Ganze stattgefunden hat, Düsseldorf. Mhm. Als wirklich auch Mekka der deutschen Kunstszene. Mhm. Also dort waren ja, also das war eine ganz eigene Szene. Es war ein relativ geschlossener Zirkel. Der war auch recht klein und hat sich so in dem Umfeld der Kunstakademie, hat sich da viel abgespielt. Auch in einer berühmt und berüchtigten Kneipe, dem Cream Cheese. Mhm. Das war um die Ecke von der Kunstakademie. Und das war so eine Art Kneipe, ja, aber auch gleichzeitig Galerie, Ausstellungsraum und auch Aktionsraum. Also da hat immer viel stattgefunden. Und da sind sich auch die Künstler begegnet. Also in Düsseldorf, klar, da war Boys. Und also werden wir auch noch viel, viel hören. Da wurde Rockmusik gespielt, da wurde live aufgetreten. Also das war so ein Schmelztiegel. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil Ralf Hütter und Florian Schneider sich eben in diesem Umfeld auch stark bewegt haben. Also da auch mit verschiedenen Kunstrichtungen in Berührung gekommen sind und auch auf zum Beispiel Ausstellungseröffnungen von Boys auch aufgetreten sind und gespielt haben. Und da hat Ralf Hütter einen ganz schönen Satz in einem Interview gesagt: Wenn du abends auf der Ratinger Straße mit Boys und seinem Team am Flipperautomaten oder Kicker spielst, kannst du am nächsten Tag nicht Schlagermusik machen. Und ich finde, das sagt echt schon, also die sind natürlich auch in diesen ganzen Bereich neue Musik mit reingezogen worden, weil Ralf Hütter hat zwar Architektur studiert, aber Florian Schneider, der hat ja auch ein Musikstudium in Düsseldorf absolviert und hat Philosophie und Musikwissenschaft in Köln studiert, auch bei so Leuten wie Mauricio Kagel, also Vertreter, Komponisten der neuen Musik. Ja. Wir haben Stockhausen, der in der Zeit auch aktiv war, da gerade im Köln-Düsseldorfer Raum. Wir haben Ligeti, auch ein Komponist der neuen Musik. Und die ganze Fluxus-Bewegung der 60er, die auch, also wir haben ganz viele Anknüpfungspunkte auch der neuen Musik.
Da kommen
Musik.
Wir ja noch drauf. Ja, ne? Also genau. Am konkreten Beispiel jetzt.
aber das ist wirklich was, also die sind praktisch in diesem ganzen Schmelztiegel an diesen neuen avantgardistischen Bewegungen, da haben die auch teilgenommen dran. Und das finde ich so beeindruckend, das eben dann mit Popmusik zu verbinden. Und das schaffen sie sehr, sehr gut auf diesem Album. Ja.
Und da kann man natürlich nicht tief genug einsteigen, aber das wird jetzt natürlich sehr komplex, weil wir diese ganzen Strömungen erklären. Aber wir können das nachher an sehr konkreten Beispielen festmachen. Da hast du einiges mitgebracht. Bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Sascha, an dich die Frage, warum ist es ein Meilenstein für dich, dieses Autobahnalbum?
Weil Autobahn von Kraftwerk so bis heute so konsequent anders und trotzdem stilprägend ist und damals praktisch konkurrenzlos war. Mhm. Mich fasziniert die Minimalität der genialen Melodien in Verbindung mit der elektronischen Klangmalerei. Ja, das ist das Besondere. Also mich beeindruckt dann auch die klar verständliche Sprache, die, ich sehe das so, die ein Kunstprofessor genauso wie ein Taxifahrer, der ihn zur Ausstellung fährt, versteht. Ja. Also keine intellektuellen Fallen, aber obwohl das Album so intelligent ist. Mhm. Alltagsklänge einer Region, meiner Heimatregion Nordrhein-Westfalen, ich komme aus dem Ruhrgebiet, die durch den Synthesizer und elektronisch manipulierte Flöten, Gitarren nachgeahmt und melodisch romantisiert werden. Also mich fasziniert beim Titelstück aber auch der Aspekt der Tanzbarkeit. Mhm. Ein elektronischer Machine Groove, der hier mit kreiert wird. Und auf der B-Seite beeindruckt mich beim Stück Kometenmelodie 2 dieser Gesamtsound auch, der so klingt wie eine aktuelle Pop-Produktion. Mhm. Conny Plank, Stichwort auch nochmal an der Stelle. Mhm. Naja, und dann kommt noch der Text vom Titelstück hinzu. Dieser ironische Narzissmus, den finde ich genial. Jetzt schalten wir das Radio an. Aus dem Lautsprecher klingt es dann, also Kraftwerk hören sich selbst im Radio das Stück Autobahn singen, während sie bei der Autobahnfahrt Autobahn singen.
Ja,
das ist Im Übrigen, kein Jahr später.
Obwohl, das ist auch Fluxus, ne?
Katharina. Ja, das ist auch Fluxus, weil die Idee von Fluxus ist ja, dass das Leben ist ein Kunstwerk und das Kunstwerk ist Leben. Ja. Also Fluxus macht keinen Unterschied zwischen Leben und Kunstwerk, sondern alles, was wir tun, ist in irgendeiner Form Kunstwerk.
Wenn dann während des Autofahrens das Kunstwerk aus dem Radio kommt.
Dann ist das genau das, was
spektakulär, finde ich.
Genau, ja, aber trotzdem dieses Ich-Bezogene und im Übrigen auch prophetisch, denn kein Jahr später ist es zur Realität geworden, und zwar in den USA. In den USA wurde flächendeckend in den College-Radios Autobahn gespielt. Mhm. Also Ralf Florian und Wolfgang Flühr und Karl Bartos kamen ja später dazu, um auf Tour zu gehen. Die haben ihren eigenen Song dann tatsächlich on the road in den USA gehört. Also sehr prophetisch. Und mit diesem Meilenstein blickten dann Ralf und Florian zusammen mit den Mitstreitern von damals, Wolfgang, Klaus, Conny und Emil, kommen wir noch zu sprechen, in eine nahe und auch sehr ferne Zukunft. Und naja, einfach ein geniales und für die Popmusik stilprägendes Meisterstück ist das.
Danke. Und noch nie hat dieser Satz besser gepasst, den ich an dieser Stelle gerne sage. Steigen wir mal ein ins Album.
Schönes Ping-Pong auf dem Kopfhörer. Ja.
Kommen ja schon diese ganz ikonischen Sounds vor, ja, die Ralf Hütter an seinem Mini-Moog gebastelt hat.
Genau.
Also einerseits der Bass, dieser Bass, der mit einem Echo dann zum Swing gebracht wird.
Ja.
Eigentlich ein ganz einfacher Achtelbass, aber der swingt so richtig durch dieses Delay. Naja, und dann dieser ikonische Motorenklang.
Hm. Thank you. Was für eine schöne Ausfahrt ist das im Jahr 1974. Bevor wir jetzt uns über die Details des Songs unterhalten, lass uns nochmal über die Struktur des Albums sprechen. Das ist ja schon interessant. Fangen wir beim Cover-Artwork an. Die deutsche Originalausgabe hat ja nicht das Autobahnsymbol, was wir heute halt kennen von diesem Album als Frontcover der LP, sondern so eine romantische Autobahnszene, Katharina.
Ja, und ich finde, das passt auch sehr gut zum Text, der da gesungen wird, auch in Autobahnen. Ja. Also der eigentlich beschreibt der Songtext von Autobahn schon das Cover. Wir fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Vor uns liegt ein weites Tal. Die Sonne scheint mit Glitzerstrahl. Und dann wieder, wir fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Und dann, Fahrbahn ist ein graues Band, weiße Streifen, grüner Rand.
Ja.
Und das ist eigentlich genau das, was wir auch sehen. Wir haben also eine zweispurige Autobahn mit einer Brücke so am Horizont hinten, hinten dran noch Berge. Also, für, also wenn wir von hier aus Richtung Alpen fahren, ne, das sehe ich da.
Ja,
ist so eine typisch deutsche Landschaft. Hinten geht die Sonne auf und man sieht richtig die Glitzerstrahlen da aufsteigen. Also Emil Schuld vermalt hier praktisch, verairbrushed kann man sagen, weil das hat er hier gemacht, die Lyrics von Autobahn.
Ja, und die Lyrics hat er ja auch selber geschrieben. Ralf Hütter bat ihn darum, ihm einen Text zu schreiben oder der Gruppe einen Text zu schreiben über eine Autobahnfahrt. Und Ralf Hütter hat noch so ein paar Stellen verändert, aber letztendlich ist dieser Text auf Emil Schuld zurückzuführen.
Er hat ja auch noch mehr Texte geschrieben für Kraftwerk später. Das Model zum Beispiel geht auch auf ihn zurück. Und was ich wirklich schön finde, also schon, du hast die Romantik schon angesprochen, Frank.
Ja.
Dieses romantische Bild von Deutschland, von deutschen Autobahnen, das ist tatsächlich hier auch im Cover eingefangen.
Ja. Ist ja eine witzige Art der Romantik, ne? Also heute würde ja niemand mehr die Autobahn als einen romantischen Platz beschreiben, kommen wir vielleicht später nochmal dazu, aber diese Platte macht das ganz bewusst, also diesen romantischen Aspekt rausholen, ne?
Ja, es hat ja auch ein bisschen was mit Fernweh auch zu tun.
Ja.
Und so, und Freiheit.
Ja, ja, und Tourleben auch war es ja dann.
Ja, genau. Und es ist ja auch der VW von Ralf Hütter auf dem Cover mit abgebildet.
Mhm.
Also nicht im Song zu hören, wie wir noch drauf kommen werden, aber auf dem Cover zumindest ist er drauf.
Aber witzigerweise ist es ja so, dass wenn wir schon sagen, es hat was mit Romantik zu tun, was typisch Deutsches, ne, dieses romantische Bild, auch romantische Sounds, kommen wir noch gleich drauf. Aber in England ist dann was sehr Unromantisches als Plattencover genommen worden. Das, was wir heute auch kennen, nämlich diese blaue Autobahntafel. Ne? Das ist schon interessant, oder Sascha?
Ja, zumal in den USA ja das Originalcover genommen wurde. Ne? Und nur halt nicht in England.
Ach ja.
Vielleicht, weil es einfach so ein ikonisches Symbol ist.
Ja.
Und vielleicht Engländer da mehr anregt, sich Gedanken zu machen, zuzugreifen. Vielleicht.
Ja. Was ich ganz hübsch finde, nur noch ein kleiner Hinweis, auf dem Frontcover ist auch der Rückspiegel auf dem Armaturenbrett und da sieht man die vier Kraftwerkmitglieder sitzen und wenn man dann die Platte umdreht, dann sieht man sie tatsächlich auf der Rückbank auch des Autos sitzen.
Yeah.
Also sie haben sich auch irgendwie auf dem Album in persona mitverewigt.
Genau, und das Witzige ist, dass man heute erstmal stutzt, weil an der Stelle, wo da der Rückspiegel sitzt, auf dem Armaturenbrett drauf, bei meinem Auto ist da der Handyhalter, wo dann genauso in dem Format das Handy drin ist. Und das, ich habe erst mal gedacht, boah, was für ein visionäres Cover, typisch Kraftwerk, ne, dass sie da so ein Display einbaut, das ist und der Rückspiegel.
Und jetzt kommen aus deinem Handy auch noch Kraftwerktöne
genau,
raus.
Genau, ja, das
Handy elektronische macht ja heute Sounds.
Elektronische Sounds, das ist wirklich, man findet immer was, was man da assoziieren kann. Wenn wir dann auf die musikalische Struktur des Albums schauen, dann fällt schon auf, dass die beiden Albumseiten kaum unterschiedlicher sein könnten, zumindest auf den ersten Blick. Eine epische Reise auf Seite 1 und vergleichsweise kurze Klangwelten auf der zweiten Seite, Sascha.
Beim erstmaligen Hören des Albums kam ich auch total in Stutzen, habe mir Gedanken gemacht. Ich mache mir immer in erster Linie Gedanken, was verstehe ich als Geschichte, sondern was wollen mir die Schöpfer damit sagen?
Ja.
Und letztendlich komme ich zum Ergebnis erstmal für mich, dass es sind Episoden aus dem Leben von Ralf und Florian, die einfach künstlerisch ausgedrückt werden und zusammengefügt werden. Und beim Morgenspaziergang am Ende wird dann so ein musikalischer Kniff auch angewendet, denn da erkennt man dann so melodisch auch etwas aus dem Titelstück wieder und so schließt sich dann die Geschichte da am Ende.
Katharina?
Für mich ist das Album dreigeteilt. Die B-Seite würde ich praktisch einmal teilen. Wir haben das Autobahnstück und dann haben wir die Kometenmelodie 1 und 2. Das ist für mich ein Teil. Und dann haben wir noch Mitternacht und der Morgenspaziergang. Wir haben den Menschen, wir haben das Universum und wir haben die Erde im Prinzip, die eine Zeit.
Auch spannend.
Für mich sind es drei Teile, die miteinander wie eine Art auch, wir haben es oft schon erwähnt, Triptychon, ne?
Ja.
Miteinander auch spielen die ganze Zeit.
Kommen wir aber jetzt mal zum Titelsong. Und der, und das steht fest, erzählt eine zusammenhängende Geschichte. Ein Roadmovie sozusagen, Katharina.
Ja, es geht um das Fahren auf der Autobahn.
Ach.
Und Wolfgang Flür hat das mal so schön in einem Interview gesagt. Sie sind halt viel mit dem Auto unterwegs gewesen und haben natürlich auch Fahrgeräusche gehört, also den Wind, vorbeifahrende Autos, Lastwagen, Regen und jeder Moment, der sich auch so verändert, wenn man im Auto sitzt und tatsächlich mal auf die Geräusche außenrum auch hört. Und das im Prinzip ist es eine Autobahnfahrt. Also wir fahren mit Kraftwerk eine Runde auf der Autobahn und zwar genau 22 Minuten 30. Ralf Hütter hat das Ganze mal als Soundpainting beschrieben, also als Klanggemälde könnte man vielleicht übersetzen. Und ich finde, er hat da auch echt recht, weil man wird in die Geschichte tatsächlich vom Klangbild her hineingezogen.
So, steigen wir mal ein in die Komposition, die Struktur und die Klangwelten des Songs. Erstmal die Frage an dich, Sascha. Der Käfer am Anfang ist echt, also eine reale analoge Aufnahme eines VW-Käfers. Ist der Rest dann der Reise rein elektronisch eigentlich oder ist da auch in Anführungszeichen echte Sounds dabei?
Also zum Käfer möchte ich noch was sagen. Ja. Der Käfer wurde von einer Schallplatte sozusagen aufgenommen. Man dachte am Anfang, es sei der Käfer von Ralf Hütter und ich glaube, er hat es selbst am Anfang auch mal gesagt, aber es ist tatsächlich eine Aufnahme der Schallplatte Die Hi-Fi Soundkulisse und dieser Track heißt Anlassen von Automotor und Abfahren.
Ja, typische Geräuschplatte.
Ja, und dieser Sound taucht sogar auch in anderen Hörspielen, deutschen Hörspielen auf. Naja.
Bei den drei Fragezeichen zum
Beispiel. Ja, genau, ganz genau. Und also es kommen akustische Instrumente vor, letztmalig auf diesem Album. Auf dem Titeltrack ist es die Querflöte von Florian Schneider mit Effekten versehen. Es ist die Gitarre gespielt von Ralf Hütter, meine ich. Das wurde dann auch noch mal vor einigen Jahren geklärt, dass es wohl doch eher Ralf Hütter war, der diese Gitarre gespielt hat, diese E-Gitarre. Aber ansonsten sind die Sounds dominant elektronisch. Es ist der Synthesizer, der dort zum Klingen kommt. Und beginnen tut das Ganze aber mit dem Kraftwerk Vocoder. Ganz wichtig für Kraftwerk, für Florian Schneider. Und dieser Vocoder ist was ganz Besonderes. Der ist von einer Firma aus Hamburg konstruiert worden. Und dieser Kult-Vocoder wurde vor mehreren Jahren von Daniel Miller, Labelchef von Mute Records, ersteigert. Und seitdem ist er, also Stichwort Depeche Mode, ne? Und seitdem ist er in stolzem Besitz dieses ersten Kraftwerk-Vocoders von der Firma Bart Studio Technik Hamburg.
Und dieser Vocoder macht was? Wir hatten es ja schon öfter bei den Meilensteinen. Er verfälscht sozusagen oder variiert eine menschliche Stimme mit elektronischen Effekten. Ne?
Genau, und erzeugt die so typische Roboterstimme. Ja, der Synthesizer hier, der Moog, der Mini-Moog. Und Ralf Hütter gehörte übrigens auch zu den ersten, die in Deutschland einen Mini-Moog-Synthesizer hatten. Also ein kleinerer, kompakter, den du auch gut für den fürs Live-Konzert mitnehmen konntest. Er war monophon und kostete genauso viel wie ein grauer Volkswagen Standard. So hat das Ralf Hütter gesagt, den er ja auch besaß.
Ja.
Also Kosten 5.000 Mark damals.
Ja. Und Monophon, um das nochmal zu sagen, da konnte man keine Akkorde, keine Mehrklänge mitspielen, sondern nur einzelne Töne, ne?
Genau, aber du hattest da einen Trick und den möchte ich mal erklären, der es dann ermöglichte, dass Ralf auch tatsächlich Akkorde ja konstruieren konnte an dem Minimoog. Also wir müssen uns das ja so vorstellen, es gab damals keine Preset-Sounds. Ralf Hütter und Florian Schneider haben diese ganzen Synthi-Sounds, die meisten davon, selbst gebastelt. Und bei Autobahn gibt es ja nun wirklich ganz ikonische Sounds. Und da möchte ich einen bestimmten Sound mal demonstrieren, und zwar, wie der zustande gekommen ist. Ich habe hier so einen Minimoog-Clone und da möchte ich das mal ja veranschaulichen. Also du konstruierst ja am Synthesizer mit einem Oszillator den Ton. Ja, der Oszillator ist sozusagen das Stimmband, ja, das elektronische Stimmband. Und du kannst erstmal zwischen drei Waveforms, also Wellenform, unterscheiden. Und die haben unterschiedliche Klangeigenschaften. Es ist einmal die Sinuswelle, die hat die Klangeigenschaft, dass sie rein und weich klingt. Du hast die Rechteckwelle, die klingt eher hohl und nasal. Und du hast die Sägezahnwelle, die klingt voll, hell und scharf. Wir hören uns diese drei Wellen hören wir uns mal im Vergleich an. Das ist die Sinuswelle.
Kennt man aus dem Telefon.
Genau. Dann die Rechteckwelle. Und die schärfere Sägezahnwelle. So, jetzt dürft ihr zweimal vermuten, für welche Welle sich Ralf Hütter für diesen ikonischen Akkordsound, diesen hier. Ich habe das jetzt mal bewusst auf einem anderen Keyboard gespielt.
Ja.
Für welche Wellenform der sich entschieden hat? Rein und weich, hohl und nasal oder voll, hell und scharf?
Voll, hell und scharf, würde ich sagen.
Es ist voll, hell und scharf. Es ist die Sägezahnwelle.
Mhm. Ah.
Ja. So, die hat er ausgewählt. Und jetzt ist es ja ein monophones Gerät. Wie hat er jetzt den Akkord erzeugt? Ein Akkordspiel war möglich, denn jetzt kommen die Oszillatoren mal besonders ins Spiel. Der Minimoog verfügte über drei Oszillatoren. Also Oszillatoren vergleichbar mit drei Sängern. Und die konnte man unabhängig voneinander oder kann man unabhängig voneinander durch Schalter und Regler stimmen, sodass er jetzt diesen Quart-Sechst-Akkord bilden konnte. Und ich werde jetzt einmal mittels dieser drei Oszillatoren diesen ikonischen Sound jetzt, diesen Akkord mal bilden.
Wow.
So, ich drücke nur die F-Taste, weil das Ganze ein F-Dur ist. Und jetzt kann ich diese Dur-Kadenzen spielen. Also ich spiele praktisch jetzt nur ein F, danach ein B und ein C. So, und fertig ist dieser Motorensound. Ich bezeichne den mal als Motorensound. Ein ganz tolles Zitat von Ralf Hütter, mal abschließend. Der Synthesizer war für mich viel wertvoller als das Auto. Mit dem Auto konnte ich in der Gegend herumfahren, aber mit dem Synthesizer konnte ich mir die Welt erschließen.
Wow,
schön.
Ja.
Und der VW ist ja auch auf dem Cover mit drauf.
Ja, das war ein monophones Auto.
Jetzt gibt es natürlich auch auf ein wichtiges elektronisches Instrument möchte ich auch noch eingehen, und zwar das elektronische Schlagzeug. Die Kraftwerker nutzten Rhythmusmaschinen von Heimorgeln. Mhm. Die haben sie aber nicht jetzt so einfach nur so dumpf abgespielt, denn die haben die so umgebaut, dass man die manuell spielen konnte. Und hier wurde wahre Pionierarbeit geleistet, denn die Musiker haben da das erste E-Drumset konstruiert, die mit Metallstöcken gespielt wurden, um da dann den Stromkreis zu schließen. Und das sieht man ja auch in diesen alten Aufnahmen, auch von den Konzerten. Die Klänge, die konnte man also praktisch triggern mit diesen Metallsticks. Und der Wolfgang Flür, der spielte ja live auf diesen selbstgebastelten und mit schicker Alufolie verkleideten Drumpads. Und das war tatsächlich Pionierarbeit. Das war das erste Mal, dass sowas konstruiert wurde für das Stück Autobahn und für das Album Autobahn.
Auch wieder so ein ja, ein Meilenstein sozusagen in der Popproduktion.
Genau.
Du hast aber dich nochmal genauer auch mit den Klangwelten auseinandergesetzt, Sascha, ne?
Ja, da haben wir ja dieses Hörbeispiel Klangmalerei. Also es gibt ja diesen Teil, in dem man die Flöte hört, also diese tolle Flötenmelodie von Florian Schneider. Und da stelle ich mir die vorbeiziehenden Landschaften vor. Da wird es richtig romantisch, ländlich geprägt vielleicht. Also das Ganze ist sehr romantisiert.
So wie man es eben auch auf dem Cover sieht.
Ja.
Also das ist, finde ich, die Brücke. Wenn man sich vorstellt, man hat das Cover in der Hand und hat die Platte gerade aufgelegt, dann zieht einen eigentlich die Musik und das Cover so in die Platte rein.
Ja, können wir es doch eigentlich mal anhören, oder?
Genau. Also ganz toll, ja,
ja.
Wie die Bassmelodie mit der Flötenmelodie da zusammenkommt.
Ja. Der Bass ist das monotone Fahren, ne? Da kommt ab und zu ist es so eine Beton-Autobahn noch, die immer diese Fugen hat, ne?
Also total groovy und total, ja. Man muss einfach mal sagen, schön.
Ja.
Fast schon meditativ.
So, jetzt wird improvisiert. Das ist ja auch ganz toll.
Und die Natur. Die Natur kommt mit der Flöte rein.
Ja.
Die Bäume, das Grüne, was drumherum steht.
Ja.
Jetzt interessant, da kommt ein Drop, die Basslinie, die geht nicht weiter. Ja, ein bisschen Improvisation noch mit Gitarren. Ja, Bass wird auch lauter, verstärkt durch mehrere Oszillatoren. So, jetzt ist der Bass raus, ein Drop. Und bevor
geht bergab, glaube ich.
Man lässt sich rollen.
Ja.
So, und jetzt der Drop-Off. Also da ist
wir sind
zwar rausgegangen, aber das finde ich eine ganz interessante Stelle, weil das ein ganz wichtiges Stilmittel hinterher auch in der EDM-DJ-Musik geworden ist. Dieser Drop, ne? Also wir haben diese Steigerung des Basses, dann geht er raus und kommt danach dann wieder rein. Und da waren Kraftwerk auch ziemlich stilprägend.
Du hast aber noch was zum Sounddesign zu erzählen gehabt, ne?
Ja, ganz spannend ist ja, der Teil, in dem dann wirklich die Klangmalerei kommt. Ne?
Mhm.
Das, was ja auch tatsächlich Ralf und Florian, die haben mit Mikrofonen, waren die unterwegs und haben den Fahrtwind aufgenommen. Haben aufgenommen, wie klingt das, wenn ich meine Hand raushalte? Wie klingt das alles? Und dann haben sie versucht, das Ganze jetzt elektronisch dann ja darzustellen. Und da hören wir mal in diesen Teil rein.
Der vorbeifahrendes Auto, würde ich sagen, ja.
Genau, oder du hältst die Hand da gerade raus, je nachdem.
Dass die Stimme mit dem Vocoder bearbeitet, ne?
Genau, White Noise Effekte am Minimoog auch, die diese Windgeräusche erzeugen und ja, also Asphalt summen, Windpfeifen. Und die Reifen, die verschiedene Rhythmen spielen, wenn sie vom Asphalt stoßen, all das, was sie sich angehört haben, was sie aufgenommen haben, sich angehört haben, haben sie dann versucht am Minimoog, am Synthesizer, auch am Arp Odyssey, ist auch so ein anderes Gerät, dann
die Hupe darzustellen. Von dem LKW gerade.
Genau, die Hupe allerdings von dem E-Piano Fafisa dargestellt, der auch andere Sounds, Preset-Sounds hatte. Ja, das ist tatsächlich ganz, ganz geniales Sounddesign.
Mhm. Und als nächstes wolltest du mir was oder wolltest du uns was über das Gesangsduett erzählen, also über die Art, wie Stimmen eingesetzt werden in Autobahnen, ne?
Ja gut, also die Stelle wollte ich ja mal mit euch durchdiskutieren. Also die ist ja tatsächlich, die finde ich am erstaunlichsten.
Dann hören wir es uns erstmal an, bevor wir diskutieren.
Ja, also es ist ja die Ruhe vor dem Sturm, vor dem großen Finale, wo es ja dann mit einem anderen Rhythmus auch wirklich Richtung Ende zugeht, aber wo nochmal ganz viel passiert. Und Ralf Hütter und Florian Schneider singen da ein Duett, zweistimmig. Wie empfindet ihr das? Ich weiß nicht.
Katharina?
Also es ist ja der erste Song von Kraftwerk, auf dem sie singen. Also es ist der erste Song mit Gesang. Und für mich ist das die menschliche Komponente, die da reinkommt. Wir haben die anderen beiden Stücke mit Kometenmelodie, die praktisch, ne, was ich zu Beginn gesagt habe, im Universum stattfindet. Und wir haben einen Tageszeitenzyklus mit Mitternacht- und Morgenspaziergang. Und auf der Autobahn sind wir Menschen. Und für mich ist das total, das sind ja auch die einzigen Gesänge, die auf diesem Album stattfinden. Ja. In Autobahn. Und wir sind natürlich, sie sitzen auf der Rückbank, auch das haben sie auf dem Cover abgebildet. Sie sitzen auf der Rückbank, sie fahren mit, also muss man sie auch hören. Ich finde das eine ganz logische Konsequenz eigentlich.
Ja, weil sie schön. Weil sie auch sozusagen ihre Autobahnfahrt verarbeitet haben. Ne? Also es ist ihre ganz persönliche Autobahnfahrt, wo sie dann singen.
Der Effekt übrigens, der da drauf liegt, ist ein ganz wichtiger Effekt fürs Album und auch für Conny Plank, und zwar der Phasing-Effekt, an der Stelle einfach nur mal genannt. Den haben wirklich die beiden Conny Plank zu verdanken. Der hat da wirklich sehr, sehr viel reingesteckt an Meisterleistung, was Effekte angeht.
Für mich ist diese Stelle, die jetzt Sascha rausgegriffen hat, so eine Art auch Gegenpol. Wir wechseln nochmal die Perspektive, wir machen nochmal das Fenster auf. Weil für mich ist es die Stelle, wo sie das Fenster aufmachen und tatsächlich den Wind noch mehr spüren als vorher. Also es ist, und dann machen sie das Fenster wieder hoch und fahren straight ans Ziel. Und es macht für mich total Sinn, eben auch noch mal den Hörer auf eine andere Ebene zu führen, bevor ich dann ankomme an meinem Ziel.
Ja. Sascha, du hast jetzt noch die Kanon-Melodie mitgebracht, die du uns zeigen möchtest.
Ja, also was ich interessant finde auch, ist, dass auch so ein musikalisches Handwerk zum Tragen kommt, aus der Volksmusik auch, dieser Kanon. Und da hören wir an der Stelle, wie es mit einer Melodie im Lied-Sound losgeht. Und der geht dann in den Bass über. Und da können wir ja mal reinhören. So, jetzt geht's los. Achtung. Jetzt im Bass. Ja, und das kommt hinterher dann auch noch mal im letzten Stück vor. Ein Kanon einfach mal, den ich daraus gehört habe.
Finde ich ja total schön, weil für mich spiegelt dieser Kanon auch die Natur wieder. Weil, wenn ich mit meiner Mama in den Wald gegangen bin, dann haben wir zusammen gesungen.
Ja.
Und dann haben wir auch total gerne einen Kanon mal gesungen.
Ja.
Und das ist so dieses in die Natur rausgehen, was singen, also für mich an der Stelle, die Musik ist ja sehr technisiert und sehr technisch, natürlich elektronisch, aber auch in ihrem ganzen Ausmaß auch sehr starr, was das angeht. Und dieser Kanon, der macht es für mich in dem Sinn organischer, weicher, weil plötzlich eine Melodie kommt, die ich auch als naturgegeben empfinde. Und deswegen ist es für mich auch wieder diese Natur, die außenrum stattfindet, die Autobahn.
Ist dieser Kontrast, der immer bei Kraftwerk für mich jedenfalls zu beobachten ist, zwischen technischer Welt, technisierter Welt und der Natur oder diesen romantischen Klängen. Ne? Es ist immer eine Fusion aus beidem. Immer dieser
Gegensatz, die miteinander schwingen. Ja. Es geht hier ganz viel, finde ich, bei Kraftwerk um Schwingung.
Mhm. Und als ich dann jetzt neulich nochmal richtig in voller Lautstärke und mit viel Genuss diesen Song gehört habe, habe ich gedacht, Mensch, was ist denn das? Den Sound kennst du doch irgendwo her. Und erst der Sascha hat mich mit seinem Schnitt drauf aufmerksam gemacht. Vielleicht erkennt ihr es auch. Ja, das ist natürlich nicht Kraftwerk, sondern Pink Floyd, Sascha, ne?
On the Run von dem Dark Side of the Moon Album.
Hier haben wir jetzt Kraftwerk am Schluss.
Das war mal zusammengeschnitten.
Ja, genau.
Ich habe das mal in der Trans-Europa-Express-Folge schon mal angesprochen. Ist es übernommen von Pink Floyd oder nicht? Das lassen wir einfach mal so stehen. Karl Bartos hat es in seiner Autobiografie angesprochen. Mhm. Und wir lassen es mal stehen. Fest steht, dass es mit dem gleichen Synthesizer erzeugt wurde, der so eine Sequenzer-Funktion auch hatte. Der Synthi AKS der Firma EMS. Sowohl der Florian hatte ihn als auch die Jungs von Pink Floyd. Und naja, soll sich jeder da seine Meinung selbst
geben. Ja, ist doch immer wieder schön, wenn wir hier feststellen, Musik wird nicht im luftleeren Raum
komponiert. Genau. Es ist schön, wenn der Frank schon anfängt, mich zu zitieren.
Ja, und dass die Dinge dann einfach zusammenfinden, wenn sie irgendwo zusammengehören. Sascha, du hast mir neulich ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, weil du auch nochmal Autobahn aufgenommen hast. Komm, lass uns wissen, was du getan hast.
Ja, also da ja nun mal in diesem Jahr dieses Album 50 Jahre alt wird, hatte ich so diesen Drang, diese genialen Melodien, mich auf diese Melodien zu beziehen. Ne? Also ich habe eine Klavierversion aufgenommen, habe das ja auf meinen YouTube-Kanal gesetzt, einfach weil ich wollte es einfach so in die Welt hinaus posaunen, wie sehr mir die Melodien bei Autobahn gefallen. Und da habe ich so die wesentlichen Melodien mal versucht zusammenzufügen. Und ja. Habe ich mit drei Fingern aber den Akkord gespielt. Yeah. Das muss ich an der Stelle sagen.
Darf ich dir sagen, an was es mich erinnert hat?
Sehr gerne.
Sascha,
sehr gerne.
Ich habe mich total gefreut. Ich habe es vorhin schon mal in der Redaktion, habe ich schon mal reingehört, weil ich so gespannt war, was du da vorbereitet hast. Und ich war ja viel in der Vorbereitung für dieses Album in der Klassik unterwegs, nicht nur in der neuen Musik, und habe auch viele Sachen aus meinem Studium nochmal hervorgraben dürfen.
Ja.
Und ich habe das gehört und ich dachte, ja klar, das ist das Prinzip des Kunstliedes von Schubert.
Ach, sag bloß.
Ja. Die Forelle zum Beispiel, ne? Du hast auch unten das Wasser und oben hast du dann die Fische bei ihm springen, ja, so. Und du hast praktisch unten im Bass die Straße und oben ist das, was wir sehen an der Autobahn. Es ist fast eine Kunstliedkomposition.
Finde ich total witzig, finde ich total ein tolles Kompliment. Vielen Dank. Was soll ich sagen?
Naja, es zeigt einfach auch, finde ich, dass das so eine, auch wenn man diese ganze elektronische Idee mal weglässt, auch als Grundmelodie einfach etwas ist. Wie gesagt, ich habe das gehört und hatte gute Laune. Es war irgendwie, es geht sofort rein. Es hat diese Romantik, diesen Spaß auch, den du da mit der Akzentuierung reinbringst, dieses Perkussive.
Es hat einen Flow.
Ja, es ist sehr schön. Ich habe am Anfang gesagt, ja Mensch, vielleicht gibt es ja doch so kleine Feinheiten bei Kraftwerk, die vor 50 Jahren entstanden sind, die wir auf dem Lamp vielleicht von Genesis, The Lamp Lies Down on Broadway gefunden haben, obwohl das so ganz andere Musik ist, und wir sind immer wieder drauf gestoßen, Katharina, ne?
In The Lamp geht es ja auch viel um Atmosphären, um Klangmalerei.
Yeah.
Und das haben wir natürlich hier auch. Wir haben auch diese kleinen Melodien, die man auch gerade in Saschas Version total schön rausgehört hat. Diese Bassläufe zum Beispiel in der linken Hand im Klavier, die haben wir ja auch bei Carpet Crawlers oben, ne? Also die sich ständig wiederholen, diese Art, diese Form von fast schon Minimal Music, also kleine Melodiefragmente, die schnell nacheinander gespielt werden, die sich nur marginal, wenn überhaupt, verändern. Ja. Und das war auch ein Stück weit Zeitgeist, wenn man die populäre Musik, die Rockmusik, die elektronische Musik eben auch auf ein gewisses Niveau, glaube ich, heben wollte. Dann hat man gerne mit so Soundspielereien das Ganze noch ein bisschen belebt von unten.
Ja. Mir war das nochmal wichtig zu sagen, weil das ja so augenscheinlich so unterschiedlich ist und dann doch so viele Gemeinsamkeiten hat, die damals einfach 74 in der Luft gelegen haben. Das fasziniert mich an diesem Album oder in, das ist ja Zufall, dass wir jetzt aufeinanderfolgend diese beiden Alben besprechen. Wir haben ja nicht gesagt, wir suchen nach Gemeinsamkeiten, aber die sind einfach da.
Nein, aber sie haben beide den Blick auch Richtung Hochkultur.
Ja.
Und genau das machen Kraftwerk ja hier auch. Sie entkoppeln ihre Musik von dem klassischen Band-Rockband-Modell. Mhm. Ja? Also die Melodien oder Fragmente, die Sequenzen, die sie sich überlegen, die sind ja unabhängig voneinander. Die sind auch gleichberechtigt nebeneinander. Und das ist diese neue Ebene, die wir hier auch haben und die auch in diesem ganzen Kosmos neue Musik und so, auf den ich auch gerne hier jetzt immer mal wieder zurückkomme, ja auch eine große Rolle spielt, wo man ja auch Interpret, Komponist die Rollen auch wieder neu denkt, anders denkt, Publikum, die Rolle des Publikums und so weiter. Genau.
Ich würde gerne einhaken an der Stelle. Ich fand das schön, der Blick Richtung Hochkultur auf jeden Fall. Aber trotzdem die Arbeit wie im Studio und auch auf der Bühne, man muss sagen, Kraftwerk waren auch immer eine Liveband, die Arbeit dann doch wie eine Rockband. Ich habe hier ein Zitat gefunden von Ralf Hütter aus dem Musikexpress 1976 auf die Frage, wie entstehen die Kompositionen? Und da sagte er, die Kompositionen entstehen entweder im Studio durch Fummeln, Zufälle oder beim Spielen. Durch gedankliche Konzeption, na, guck, da haben wir das, was du meintest, Katharina, Reißbrettarbeit oder auch aufgrund reiner Tonfundstücke auf den Instrumenten oder auch in Konzerten, da spielen wir manchmal ein Stück immer weiter und dann wächst daraus wie ein Ast ein neues Stück. Das haben die übrigens bei Mitternacht gemacht, da komme ich dann gleich zu, wenn wir das Stück Mitternacht besprechen. Ne? Aber eigentlich ist das ja auch dann immer verbunden mit einer typischen Rockband-Arbeit auch.
Mhm. Katharina, du wolltest uns noch ein bisschen was über die Komposition erzählen, ne? Oder über das Sounddesign nochmal in einem Rückgriff.
Ja, und nochmal kurz mit Blick auf diese Düsseldorfer Kunstszene. Ja. Also diese Idee, die ich ja eingangs schon auch erzählt hatte, dass sie eben auf der Autobahn gefahren sind, die Geräusche wahrgenommen haben. Sascha hat es auch gerade schon erwähnt. Sie haben geguckt, wie hört sich der Wind an und haben das dann auf den Synthesizer übertragen. Ja. Diese Idee, eine Alltagssituation in Musik zu packen, die kommt aus der neuen Musik und die kommt von Mauricio Kagel. Und da sind wir dann in Köln. Florian Schneider hat ja in Köln Musikwissenschaft studiert und Mauricio Kagel war dort Dozent in dieser Zeit. Das heißt, die müssen sich in irgendeiner Weise gekannt haben. Ja. Möglicherweise kannte er auch dieses Stück. Also ich will nur sagen, die Bande ist eng in dieser Künstlerszene. Und Mauricio Kagel hat 1964 das Stück Match geschrieben. Mhm. Und in diesem Stück versuchte er ein Tischtennisspiel auf klassische Instrumente zu übertragen. Also er nimmt zwei Celli, die setzt er links und rechts auf der Bühne, die sitzen sich gegenüber. In der Mitte ist Percussion, so ein Stück nach hinten versetzt und das ist sozusagen der Schiedsrichter. Ja. Und dann fangen die beiden an, Tischtennis zu spielen. Das klingt so.
Herrlich.
Ja, also man hört den Ball hin und her fliegen. Und was ich damit sagen will, ist, also diese Idee, eine Alltagssituation. Das Stück ist auch 15 Minuten lang. Also dieses Tischtennis-Match geht 15 Minuten. Ja. Genauso wie die Autobahnfahrt hier 22 Minuten 30 geht. Es ist ein langer Zeitabschnitt. Ja. Und er versucht halt diese Alltagssituation in Musik zu packen. Mhm. Und das ist die Grundidee, also Soundpainting zu machen, akustisches Storytelling. Ja. Die beiden spielen dann richtig gegeneinander und ja, ne, so, also wir verlinken das Stück, kann man in den Shownotes auf SWR1 sich mal angucken. Aber nur was ich sagen möchte, ist, dass sie, also sowohl Ralf als auch Florian kommen ja aus dieser Szenerie, auch der neuen Musik, sich damit auseinanderzusetzen und überhaupt auf die Idee zu kommen, eine Alltagssituation zu vertonen, ist super cool. Wie gesagt, eine Wurzel in der neuen Musik.
Mhm. Kommen wir mal von der Hochkultur zur Popmusik. Wir hatten es ja eingangs schon von den musikalischen Einflüssen und Ralf Hütter und Florian Schneider, die haben ja auch natürlich die andere Musik gehört, die populäre Musik. Bei Autobahn haben vor allem die Amerikaner die Beach Boys rausgehört, Katharina.
Ja, sie haben halt statt fahren, 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 fun, fun, fun verstanden. Und zwar aus diesem Song. Und da singen die Beach Boys ja auch "And she'll have fun, fun, fun till her daddy takes the T-Bird away." Also sie wird Spaß, Spaß, Spaß haben, bis ihr Vater den T-Bird, den Ford Thunderbird eben wegfährt oder wegbringt. Ja. Und das hat mit Autofahren zu tun. Und die haben das natürlich irgendwie gleich verknüpft miteinander.
Ja. Ja.
Die Amerikaner. Die Amis.
Ne, und wir verstehen vielleicht, auf der Autobahn wächst Grünzeug, fahren auf der Autobahn. So, wir drehen die Scheibe jetzt mal um und dann kommen wir zum Opener von Seite B. Wir erinnern uns, Ende 73 bis ins Jahr 74 hinein hat der Komet Kohoutek, benannt nach seinem Entdecker, dem Astronomen Lubosch Kohoutek, für Schlagzeilen gesorgt. Vor allem reißerische Artikel in der Boulevardpresse haben damals ein regelrechtes Kometenfieber ausgelöst. So hell, so strahlend und dann noch in der Weihnachtszeit. Was für ein Zeichen. Aber aus dem Kometen des Jahrhunderts ist dann nichts geworden. Jedenfalls nicht das, was man erwartet hatte. Er bleibt nämlich blass. Und als dann 1975 tatsächlich einer der größten Kometen des Jahrhunderts zu sehen ist, da interessiert es fast niemanden mehr. Der Bogen war einfach überspannt. Die Leute hat es nicht mehr interessiert. Das Gute an dem gefühlten Kometenflop: dieser Hype hat Künstler inspiriert, Songs darüber zu schreiben. Zum Beispiel Journey, R.E.M. oder Willem. Ihr erinnert euch, das war der mit Tarzan ist wieder da. Sein Song heißt "Ach du Schreck, der Kohoutek". Wir ersparen uns ein Hörbeispiel. Hier nur ein Kraftwerkssong zu Kohoutek. Gleich ein Zweiteiler. Kometenmelodie 1 und Kometenmelodie 2. Und so geht's los bei Kometenmelodie 1. Bisschen unheimlich auch, ne? Dass dieser Cluster. Komet im Anflug ist.
Das ist wie so dieser Kometenschweif, ne?
Mhm. Ja, die Sounds haben so einen Schweif, ja.
So. Sie wabern.
Ja. Kometenmelodie 1, inspiriert vom Kometen Kohoutek. Und da hat mich Katharina in der Vorbereitung ganz begeistert angerufen und erzählt, was sie da für sich entdeckt hat. Teile es uns gerne mit, Katharina.
Ja. Ich bin ja ein bisschen auf Spurensuche gegangen und habe gedacht, okay, wenn sich Ralf und Florian in dieser Düsseldorfer Kunstszene bewegt haben und eben mit Boys Kontakt haben und mit allen anderen, mit Stockhausen, dann möglicherweise auch mit Ligeti, Dörtj Ligeti, der auch in dieser Szene unterwegs war und der auch bei Stockhausen zeitweise gewohnt hat. Und er ist der Klangfarbenkomponist. Mhm. Also von ihm kommt diese weiten Strukturen aufzumachen. Die Idee seiner Komposition ist die Abkehr von Struktur. Also in der Musik wird ja oft Zeit eingefangen. Ja. Wir haben einen Vierertakt, auf den können wir uns verlassen. Davon will Ligeti komplett weg. Ne? Mhm. Er will Atmosphären schaffen. Und deshalb hat er auch ein Stück geschrieben, 1961, das Stück heißt Atmospheres. Und hat darin seine neue Formvorstellung eben der offenen Klangwelten gemacht. Und die Idee dahinter ist, keine Ereignisse zu haben in der Musik, sondern nur Zustände. Wir haben keine Konturen und keine Gestalten, sondern nur unbevölkerten musikalischen Raum. Also Universum, und so klingt's bei Ligeti. Das ist ein großes Orchester, und er hat für jedes Instrument, für jedes einzelne Instrument eine Stimme geschrieben. Das heißt, wir haben zum Beispiel 14 Geigen, es gibt 14 Stimmen für die Geige. Mhm. Wir haben 14 zweite Geigen, es gibt 14 Stimmen für die zweite Geige. Und so weiter. So geht er durch das ganze Orchester vor.
And the wall of sound.
Ja, genau. Und macht das Ganze auf. Und das Wichtige ist die Assoziation, die wir hier haben bei der Musik. Und zwar diese Weltraumszene, das wollte er. Und das hat er insofern auch geschafft, weil Stanley Kubrick in seinem Film 2001, Odyssee im Weltraum, genau auch seine Musik verwendet hat. Weil genau das eben die Atmosphäre widerspiegelt, auch von dem Film. Und genau das, so empfinde ich es, machen eben Kraftwerk hier auch mit Kometenmelodie 1. Sie machen Atmosphären auf. Sie
da
nehmen uns mit
in
das Universum. Sie nehmen auch das Zeitgefühl irgendwie weg.
Mhm.
Also das, was ja Musik auch kann, eben eine Zeit binden in sich, in Rhythmus.
Ja.
Und das ist hier aufgehoben. Bei Kometenmelodie 2 wird es dann rhythmischer. Da wird die Zeit wieder ein bisschen eingefangen.
Die hatten wir vorhin eingespielt. Ne? Ja,
genau.
Und die ist auch farbenfroher sozusagen.
Genau.
Ja. So, und
möglicherweise, weil sich der Komet der Erde nähert und somit mehr auch in dieser Zeit wieder sich befindet. Keine Ahnung, Spekulation.
Genau.
Ja, und Kometenmelodie 2 ist für mich ein Popsong auch. Also das mündet in einen Popsong rein und deswegen, ich sprach ja auch davon, von diesem Sound, der auch sehr, sehr aktuell klingt.
Mhm. So, und jetzt wird's spooky. Hier kommt Mitternacht.
Kirchenorgel.
Mhm.
Und diese Geigenglissandi. Die spielt Klaus Röder, ne?
Da hat es eine Assoziation, dass so Fledermäuse rumflattern, ne?
Eigentlich immer nur diese fünftönige Melodie, immer in der Schleife, die so abwärts in Moll nach unten läuft.
Mitternacht. Und das klingt überhaupt nicht nach Autobahn, sondern eher nach einem Spukschloss oder einem verwunschenen Wald. Und der Song geht über die kurze Leitung gleich ins limbische System unseres Hirns. Und das funktioniert bei dem Song sogar schon sehr früh, Katharina, hast du mir erzählt.
Ja, in der Vorbereitung auf diesen Meilenstein habe ich am Schreibtisch gesessen und habe ganz häufig gerade diese zweite Seite auch gehört, weil die mich unglaublich fasziniert. Von der ganzen Komposition her und von den Atmosphären, die aufgemacht werden. Und mein kleiner Sohn kam zu mir in den Raum und setzte sich unter den Schreibtisch, während Mitternacht lief, und setzte sich tatsächlich an mein Bein und rückte immer ganz nah ran, wenn es so gruselig wird. Und dann rückte er leicht wieder weg. Und dann kam er wieder näher, als die Spannung im Song irgendwie gestiegen ist. Und war dann tatsächlich auch der zweite Teil, wie ich finde, weil die beiden Stücke gehören für mich zusammen, beim Morgenspaziergang dann entsprechend auch gelöst und saß sehr ruhig und fast andächtig, hat auf der Straße die Autos und die Fußgänger beobachtet, auch weiter unter dem Tisch, und hat einfach diese Atmosphären genossen, weil beim Morgenspaziergang geht es ja dann wieder auf.
Ja.
So, und das war ein total schöner Moment für mich, zu spüren, dass eben Musik nicht nur immer hochgedacht wird oder was haben sie sich gedacht, sondern dass man das auch einfach fühlt.
Ja. Katharina, du hast auch den Einfluss, auch hier natürlich den Einfluss der neuen Musik rausgehört.
Ja, wie gesagt, ich habe mich da in dem Düsseldorfer Umfeld ein bisschen umgeschaut und habe geguckt, welche Komponisten neuer Musik waren da tätig und welche Gedanken waren da in Düsseldorf auch unterwegs. Ich habe es eingangs erwähnt, mit wem haben die abends an der Bar gesessen, haben ein Bier getrunken und haben sich über Kunst ausgetauscht, haben sich darüber ausgetauscht, was Weil diese neue Musik hat ja immer eine Idee von, wir gehen an die Grenze des Machbaren, wir gucken, wie die Rollenbilder sind. Ich habe es ja schon angedeutet. Und wir durchbrechen auch diese Schranke zwischen Künstler und Publikum. Also da ist ja ganz viel passiert, auch philosophisch. Also auch diesen Ansatz gibt es. Und Kagel habe ich schon angesprochen, der in Köln eben Dozent war. Ligeti, der mit Stockhausen viel gearbeitet hat, über den haben wir eben gesprochen. Mhm. Jetzt müssen wir natürlich auch noch über Stockhausen sprechen. Yeah. Weil der auch eine große Rolle spielt, gerade in der neuen Musik, 50er, 60er Jahre. Und auch in diesem ganzen Köln-Düsseldorf-Kontext. Und er hat ein Meisterwerk der elektronischen Musik geschrieben, und zwar schon 55, 56. Mhm. Der Gesang der Jünglinge.
Und ich auf Schallplatte.
Und Mitternacht hat mich sehr an das Kompositionsprinzip von eben diesem Stück auch erinnert, weil eben die Synthese von elektronischen oder synthetischen Klängen und der menschlichen Stimme, die steht bei Stockhausen im Vordergrund, oder natürlich gesungenen Klängen. Also im Prinzip die Verbindung von avantgardistisch-elektronischer Musik mit Musik konkret. Mhm. Musik konkret hatten wir ja auch schon öfter thematisiert, ja. Sind diese ganzen auf Tonband aufgenommenen Geräusche, Montage von Bändern, schneller, langsamer und so weiter. Mhm. All das fällt unter den Bereich Musik konkret. Und eben diese elektronisch erzeugten Klänge und diese Geräusche auf dem Tonband, das führt eben Stockhausen in diesem Gesang der Jünglinge zusammen. Und wir hören erst mal rein, bevor ich zum nächsten Schritt komme. Eben hier die elektronischen Klänge und die Bänder, die gleichzeitig laufen. Da kommen die Gesänge noch dazu. Und wie gesagt, das war 1955, 56, ja. 20 Jahre ja. fast ja. vorher. Und das ist auch ein frühes Beispiel für, und dafür steht Stockhausen eben auch, für die Momentform. Und die Momentform ist für mich auch ganz wichtig, weil die Musik eins schafft, sie ist eine Momentkunst. Mhm. Und das demonstriert Stockhausen mit diesen unterschiedlichen Teilen, die er zusammenbaut. Und jeder Moment, jedes Teil an sich ist gleichberechtigt. Und das ist die Idee hinter diesem Stück. Und das spüre ich auch bei Mitternacht, dass eben da auch alle Elemente, die Kraftwerk miteinander verbinden, zu jedem Zeitpunkt gleichberechtigt sind. Und das kommt hier auch dazu, bei dieser Momentform von Stockhausen ist es egal, wann man einsteigt und wann man aussteigt aus dem Track. Das kann man selber wählen, und das kann man bei Mitternacht auch. Man kann immer einsteigen und immer aussteigen. Und das ist normalerweise bei komponierter Musik, so wie wir sie uns vorstellen, Orchestermusik, Songs, da ist es eigentlich nicht so. Da gibt es einen Anfang. Genau. Ja. Und das ist hier aufgelöst.
Mhm. Ja, toll. Also Programmmusik im besten Sinne des Wortes, da geht es wirklich um Atmosphären, um Soundgemälde, wie du das gesagt hast. Die Musik, die durch Töne eine Geschichte erzählt. Sascha, du bist Musiklehrer und du hast Mitternacht von Kraftwerk für deinen Musikunterricht in der 6. Klasse als Beispiel genommen. Ja? Und was habt ihr genau gemacht?
Die Unterrichtsreihe hat sich so in den letzten Jahren entwickelt und wird von mir in der Halloween-Zeit durchgeführt. Da passt es besonders gut. Mhm. Halloween ist ja bei den Kids mittlerweile ein fester Bestandteil im Jahr und naja, fast so wichtig wie Weihnachten. Also Ausgangspunkt ist ein Gemälde, das ich zeige und beschreiben lasse. Altes Spukschloss, nachts in einer Waldlandschaft mit Vollmond und im Vordergrund einige Grabsteine und Wölfe, also was ganz Konkretes. Und wenn der Bildinhalt geklärt ist, erraten dann erfahrungsgemäß die Kids dann auch schon die Aufgabe, er findet eine passende Musik mit Geräuschen und nutzt dafür ja die im Musikraum vorhandenen Instrumente. Einzige Bedingung: die vorgegebene Melodie, diese fünftönige Melodie, bum, 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 die soll vorkommen. Die Ergebnisse nehme ich dann digital auf und sende die dann allen Schülern als Audio-Files an ihre iPads. Denn mit dem Programm GarageBand, vielleicht schon mal von gehört, das ist diese Produktionssoftware, wird von den Kindern selbstständig gemixt und mit Effekten bearbeitet.
Ich möchte noch mal in Musikunterricht.
Die Ergebnisse, die werden dann zurück als MP3 zu mir geairdroppt. Naja, und ein Ergebnis habe ich mal mitgebracht.
Grandios.
Jetzt kommen die Blockflöten.
Ja.
Und dann was ganz Eigenes. Ich habe im Übrigen das Kraftwerkstück gar nicht mehr vorspielen müssen. Waren die gar nicht interessiert dran. Ja. Ich habe gesagt, da gab es mal so eine Band, die hat das auch gemacht. Da kam nur, wieso, haben wir doch super hinbekommen.
Ja.
Und so sah jetzt die letzte Mitternachtsreihe aus. Das war in dem Fall die Klasse 6b.
Danke an die Klasse 6b, toll. Die Blockflöte ist bei Kraftwerk ein durchaus innovatives Instrument. Übrigens auch elektronisch eingesetzt, zum Beispiel beim letzten Track auf Autobahn, dem Morgenspaziergang. Bisschen Kurzwellenvögel waren das auch, ne? So vom Sound her. Der Morgenspaziergang am Schluss, Sascha. Das ist ja echt ein krasser Kontrast zur langen Fahrt auf der Autobahn am Anfang. Vogel zwitschern statt Motorenlärm.
Ja, also Ralf und Florian haben in einem Interview den Morgenspaziergang als Erlebnis begründet, nach einer langen Studionacht nach draußen zu gehen und um dann dem Morgengrauen zu lauschen. Und ja, wir haben das Vogelgezwitscher gehört, quakende Frösche hört man sogar auch, alles vom Synthesizer erzeugt und dann diese wirklich wunderschöne gespielte Melodie von Florian auf der Blockflöte. Im Übrigen eine rhythmische Variation der Querflötenmelodie von Autobahn und da schließt sich dann der Kreis, ne? Bezug zu Seite 1 in diesem letzten Stück. Dann kommt hinterher noch so ein zitterähnliches Instrument rein. Ralf spielt dann auf dem Klavier dazu, also rein akustisch dann. Und die Melodie erklingt dann als dreistimmiger Kanon und dann wird das Ganze ausgefadet. Mhm. Also es ist wirklich sehr volksmusikalisch und im Übrigen das allerletzte Mal, dass auf einem Kraftwerk-Album akustische Instrumente zum Einsatz kommen.
Mhm.
Ralf und Florian verabschieden sich endgültig von ihren volkstümlichen akustischen Instrumenten. Was für ein Statement.
Mhm. Und Katharina, du hast wieder ein Beispiel mitgebracht. Du hast dich erinnert gefühlt an eine Komposition,
genau,
die wir alle, glaube ich, kennen.
Ja, die wir alle kennen. Wir hören erstmal rein und zwar aus die Morgenstimmung aus der Peer Gynt Suite von Edvard Grieg.
Warum kriege ich denn bloß gerade so einen Doscht?
Und auch das ist Programmmusik, weil wir es ja auch von Programmmusik haben.
Ja.
Also ne, es passiert hier nichts anderes. Und auch das ist ja eins der bekanntesten Orchesterstücke der romantischen Musik. Mhm. Also haben wir die Romantik auch mit drin. Ja, es ist streng genommen Schauspielmusik, aber wirklich auch sehr programmatisch gehalten.
Ja. Sascha, was bleibt von Autobahn?
Ich möchte einen Schüler von André Pittelkau zitieren.
André Pittelkau, öfter schon mal hier im Podcast gewesen, ist auch Musiklehrer.
Genau, und der hat sich auch mit Autobahn im Unterricht beschäftigt. Und da hat ein Schüler gesagt, hört sich komisch an, als wolle es modern wirken. Aber jetzt kommt's. Das klingt so, als würde man etwas Neues versuchen, was in der Zeit noch nicht präsent wird. Das fand ich genial.
Ja, stimmt. Ja, weil so viele Einflüsse davon heute ganz, ganz gewöhnlich sind. Das trifft es eigentlich hundertprozentig, ne? Katharina, was hast du noch hinzuzufügen?
Für mich ist Autobahn ein Meisterwerk und das ist auch das, was für mich bleibt, weil es experimentelle neue Musik mit eingängiger Popmusik verbindet. Und das ist besonders. Und das hat damit zwei Welten verbunden. Und ich würde mich gerne mal mit Ralf Hütter zu einem Erdbeerkuchen treffen, weil er isst gerne Erdbeerkuchen, habe ich gelesen. Und einmal ganz konkret über dieses Album sprechen, wenn er Lust hat.
Ja, vielleicht hört er ja zu. Ja, danke euch für diese wunderschöne Folge zu Autobahn. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Und Podcast-Tipp habe ich auch noch für euch. Deutschland, ein halbes Leben, 35 Jahre Mauerfall. Bitteschön.
Da lag ich noch im Kreißsaal. Mein Mann war zwischendurch da gewesen, war schon wieder weg zu dem Zeitpunkt. Und dann kam die Schwester ganz aufgeregt in den Kreißsaal gelaufen. Ich hatte sie noch im Arm und rief dann, wissen Sie, was passiert ist? Die Mauer ist gefallen.
In diesem Herbst feiern die Deutschen den 35. Jahrestag der Friedlichen Revolution. In Deutschland ein halbes Leben treffe ich, Christian Bollert, drei Menschen, die an diesem historischen Tag geboren worden sind und die ich seit ihrem 18. Geburtstag begleite. Wir sprechen darüber, was in Deutschland eigentlich gerade los ist und was aus diesem Land werden kann. Deutschland hat die drei verändert, sie haben Deutschland verändert und ganz nebenbei hat das alles auch mich verändert. Denn der ostdeutsche Teil meiner eigenen Identität spielt heute für mich eine viel größere Rolle. Ich frage mich, was ist eigentlich gerade in Deutschland los? Und was kann aus diesem Land in den nächsten 35 Jahren werden? Deutschland, ein halbes Leben. Werbefrei in der ARD-Audiothek und in eurer Lieblings-Podcast-App. Ein Podcast vom MDR und dem Podcast-Radio Detektor FM.